Willkommen bei Mit Milch und Zucker,
wo wir mit Menschen Kaffee trinken,
damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoom-Fenster neben mir ist wie immer die Brenda. Hallo.
Hallo.
Und im Zoom-Fenster unter uns ist unsere heutige Gästin und zwar ist das diesmal die Babsi. Hallo.
Hallo, schön, dass ich da sein kann.
Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Wir freuen uns schon auf deine Folge, weil so hatten wir noch keine Folge. Aber dazu später. Ich stelle dich zuerst vor, damit die Leute auch wissen, wer du überhaupt bist. Du bist geboren im Südburgenland, über das wir heute vielleicht noch das ein oder andere Mal sprechen werden. Du warst zuerst in einer Schule für Modedesign und bist dann aber umgeschwenkt nach Graz gezogen und hast dort Psychologie und Pädagogik studiert und bist jetzt klinische Psychologin. Das ist aber nur ein Teil deines Lebens, weil deine große Leidenschaft ist das Reisen und dein Hobby ist das Schreiben. Und das kombiniert wird dein Blog. Und den hast du 2017 gegründet. www.reisepsycho.com können wir gleich mal hier droppen, kann man sich anschauen. Und dort erzählst du Tipps zum Reisen, psychologische Aspekte des Reisens und vieles, vieles mehr. Du bist zudem auch eine junge Mama und hast zwei Bücher geschrieben. Das erste Buch hieß Arkadien und Cornetti, eine Italienreise auf Goethes Spuren. Und dein neues Buch, das ist gerade erst erschienen, Südburgenland, 75 Ausflugsziele zum Entdecken und Erleben. Und da ist mein Teil auch schon zu Ende, weil, Überraschung, was ist das Thema, Brenda?
Die besten Reisen nach Usbekistan ist das Thema. Nein, genau. Scherz. Als Thema haben wir uns überlegt, vom Südburgenland zur Psychologie hinter dem Reisen. Kann Reisen auch mit der Reise zu sich selbst helfen? Wir haben dich ja eigentlich eingeladen, um mit dir über dein neues Buch Südburgenland 75 Ausflugsziele zum Entdecken und Erleben zu sprechen. Wie du im Vorwort des Buches schreibst, war es ja zu Beginn ein Lockdown-Projekt, weil Reisen über die Grenzen da nicht so einfach war. Du beschreibst in dem Buch deine Heimat und was man im Südburgenland alles entdecken kann. Wir wollen heute mit dir über das Buch sprechen. Überraschung, Überraschung. Reisen und über deine Sicht als Psychologin auf die Reise sprechen. Wie reist es sich alleine? Wie sich deine Reisen mit Kind verändert haben? Ob Verreisen auch eine Flucht aus dem und vor dem Status quo sein kann? Und natürlich wollen wir von dir wissen, was dein Lieblingsort im Südburgenland ist. Und wir fangen wie immer an mit den Questions to go und die Christiane hat die erste.
Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Sehr gut. Film oder Serie?
Serie.
Ausschlafen oder früh aufstehen?
Früh aufstehen.
Inspiration hole ich mir durch.
Irgendwo draußen.
Als Kind wollte ich werden.
Lehrerin oder Stewardess.
Der beste Ratschlag, den du je bekommen hast.
Dirndl, schau, dass dein eigenes Geld verdienst.
Womit kann man dir eine Freude bereiten?
Mit richtig gutem Essen.
Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus deinem Leben, welche wäre es?
Vielleicht der Moment, wo meine Mama mit meinem Bruder aus dem Krankenhaus quasi heimgekommen ist, mit dem quasi frisch geschlüpften Bruder.
Abschalten kann ich am besten bei?
In der Sauna.
Diese Frauen inspirieren mich.
Emma Watson.
Welches Lied darf auf keiner Playlist fehlen?
Good Riddance for Green Day.
Danke sagen möchte ich.
Meiner Familie, aber vor allem meiner Uroma, Oma und Mama.
Und wie trinkst du deinen Kaffee?
Stark und schwarz wie meine Seele und ohne Zucker.
Perfekt, Questions to go gemeistert. Das zweite Mal, dass wir haben, schwarz wie meine Seele. Das erste Mal war es der Tom, der ist evangelischer Priester im Ried. Liebe Grüße an dieser Stelle.
Ja.
Ich stelle dir mal gleich die große erste mit Milch und Zuckerfrage, weil da geht es vielleicht auch schon ein bisschen ums Reisen. Die lautet nämlich, was ist oder war der beste Kaffee, den du getrunken hast? Weil da geht es ja oft nicht darum, wie er geschmeckt hat, sondern eher um die Umgebung, wo man den getrunken hat oder mit wem man den getrunken hat.
Ja, genau. Also das Gute ist ja, dass ich den besten Kaffee immer wieder haben kann, weil das ist für mich, also an zwei Situationen, es ist immer der erste Kaffee in Italien, sagen wir es einmal so. Entweder wenn wir mit dem Auto quasi unterwegs sind, dann ist es dort bei Udine irgendwo, da gibt es so die erste Raststation, ja, das ist immer dort erster Stopp an die Theke und du Espresso per favore. Oder wenn ich zum Beispiel mit dem Zug, mit dem Nachtzug fahre nach Rom, dann in Rom Termini, also im Bahnhof, dort habe ich auch schon mein Bar, dort gehe ich straight hin und dort gibt es dann den ersten Kaffee.
Das ist auch so ein Ritual für dich, so irgendwie verreisen und an einem anderen Ort einmal einen Kaffee trinken und ankommen. Gehört das dazu?
Ja, das gehört dazu, genau. Also in Italien ist es immer Kaffee. In Portugal zum Beispiel ist es dann ein Pastel de Nata. Also na, diese süßen Pudding, Blätterteig, Teilchen, genau. Also das ist so, ja, also da, oder in Griechenland ist dann halt ein griechischer Kaffee, ne, also mit diesem Satz unten drinnen. Also es ist immer in jedem Land sowas Eigenes, aber ja, sowas brauche ich dann so fürs Erste. Okay, jetzt bin ich wirklich da.
Hast du gesagt, Italien, Portugal, Griechenland, das ist alles so im Süden. Fahrst du tendenziell lieber in den Süden als in den Norden?
Ich würde gar nicht sagen lieber, weil ich würde total gern auch mehr Dinge im Norden machen. Ich meine, ich war auch schon in Irland, in Dänemark, Niederlande. Aber so, auch wenn ich jetzt eine Landkarte habe, wo ich Orte markiere, dann ist das sehr Südeuropa-lastig. Und das, obwohl ich eigentlich, ich meine, das hat sich in den letzten Jahren erst gewandelt, ich kann die Hitze nicht mehr so aus. Also ich schaffe es nicht mehr so gut mit der Hitze, die setzt man sehr zu. Von dem her würde ich gern öfters in den Norden, aber es wird dann halt meistens irgendwie doch in der Nähe was und dann, ja, mei, fahren wir halt schnell Kroatien oder so, ja, und dann ist es einmal wieder im Süden. Also irgendwie zieht es mich halt doch hinunter. Das mag halt auch natürlich an den kroatischen Wurzeln liegen, keine Ahnung, gell? Aber also Südschweden im Sommer wäre ein Traum von mir zum Beispiel, ja, oder in Norwegen einmal die Lofoten. Also das ist nicht, weil ich kein Interesse dran habe. Es ist vielleicht, weil es auch schwieriger ist, weil es dann teurer ist, weil man es, ja, Italien, das ist für mich wie ein zweites Zuhause, Kroatien genauso, ne? Da fahren wir runter und irgendwie, ja.
Ist aber auch die geografische Voraussetzung in Graz oder zu leben, ist natürlich, es ist noch ein Hupferl, ne? Also von Wien ist das halt dann schon noch 2 Stunden mehr, aber deswegen
absolut
verstehe ich das total.
Ja. Ich sage immer, wir haben es nach Ljubljana und nach Zagreb weniger weit als nach Wien zum Beispiel. Ja? Also wirklich, ich bin viel schneller in Zagreb als in Wien. Und damit, wir sind in 2,5, wenn ich aufs Gas steige, bin ich in 2,5 Stunden am Meer. Ja, das ist schon toll.
Ja, manche von uns, nämlich die Christiane, hat ja auch eine Herzensverbindung nach Graz. Also du sprichst aus der Seele. Aber wir wollten ja eigentlich ein bisschen mit dir sprechen über eine andere Gegend, die zwar auch im Süden ist, aber nicht über die Grenze im Süden. Wie ist da im Südburgenland mit dem Kaffee so? Gibt es gute Kaffeeröstereien? Tell us.
Also ich kenne tatsächlich, also alles, was ich sage, es kann ja sein, dass es mittlerweile was Neues gibt. Alles, was ich weiß, was ich kenne im Südburgenland, ist nur eine Rösterei und die ist in Oberschützen. Kaffeeland Heinisch, die rösten, das weiß ich. Ob es sonst noch eine gibt, weiß ich jetzt ad hoc nicht. Aber die eine gibt es ja. Ich würd ja sagen, wir sind weniger kaffeelastig. Bei uns ist ja mehr der Wein zu Hause, ne?
Wie oft bist du im Südburgenland?
Schon einmal im Monat mindestens, muss ich sagen. Also jetzt mit Kind tatsächlich auch wieder öfters. Also öfters als vor der Recherche, weil während der Recherche fürs Buch war ich sehr viel natürlich unterwegs. Aber früher hat es wirklich sein können, dass ich, weiß ich nicht, nur alle 2 Monate oder so zu meinen Eltern gefahren bin. Jetzt mit Kind wirklich schaue ich, dass ich monatlich einmal ein paar Tage heimkomme, weil ich halt natürlich auch die Oma-Enkelin-Verbindung da irgendwie fördern will.
Du schreibst ja im Vorwort von einem Buch, dass es ja auch ein bisschen ein Thema war für dich, das Buch zu schreiben, weil man einfach eine gewisse Zeit nicht wegfahren konnte. Man musste halt in Österreich bleiben oder durfte, kannst du jetzt aussuchen, welches Wort man hier verwendet. War das auch ein bisschen ein Wiederfinden der Heimat und der Wurzeln und der Geschichte und sich auch mit dem auseinanderzusetzen?
Absolut. Also es war ja auch so ein bisschen ein Trotzprojekt, das muss ich auch dazu sagen, weil na, als Südburgenländerin in Graz, man wird in Wien nicht viel anders sein, hört man irgendwie nur, ah, du kommst aus dem Burgenland, schön, Neusiedlersee, ja, ist halt überhaupt nicht unser Gebiet, aber okay, ne? Bei uns schaut es ganz anders aus. Und dann irgendwie, naja, was gibt's denn dort überhaupt? Da gibt's nichts. Und das war so, und also wenn eine Eigenschaft wirklich in mir steckt, dann meine Mutter bestätigt das, dann ist es der Trotz. Und genau, dann habe ich mir gedacht, das kann es ja nicht sein, ja, dass es noch nichts gibt, da muss was geben. Und eben, jetzt sind wir ein bisschen mit Distanzen eher im ja, wenige Kilometer-Bereich als tausende Kilometer beim Reisen. Und haben wir gedacht, ich werde das angehen. Ich werde das jetzt quasi erforschen und ergründen, was es wirklich damit auf sich hat.
Südburgenland ist ja eher sehr toskanisch.
Ja, Tatsache, weil es ist eben sehr waldig und hügelig und mit den Weinbergen, genau. Also es hat durchaus was Toskanisches. Vielleicht sogar eher so Umbrien, ja, an das hat es mich immer wieder erinnert. Also, oder so Osttoskana, so um Arezzo herunter, das ist wirklich sehr viel Wald. Ne?
Ich habe so im selber Nachdenken über unser Gespräch heute ein bisschen drüber nachgedacht, was für Klischees ich von Südburgenland im Kopf habe und was so Klischees sind, die mir so einfallen. Und ich glaube, das, was ich am meisten gehört habe über Südburgenland ist, naja, also die müssen schon dankbar sein, dass die EU gibt, dass das so gefördert worden ist und eigentlich und so. Das ist so das Klischee, das ich, bis mir eingefallen wäre.
Ich habe ja auf meinem Blog einen Artikel über quasi Facts aus dem Burgenland, ob das quasi ein Vorurteil ist oder nicht, ja. Und das wäre so, das glaube ich, trifft tatsächlich zu. Ja, also ich glaube, das ist wirklich kein Vorurteil, das ist so. Das ganze Burgenland war Ziel 1 Region, ist Ziel 1 Region. Ich glaube, bei uns hat sich sehr viel getan, allein die Schlösser, oder Burgen, die renoviert worden sind. Ich meine, viele Dinge haben auch vorher schon bestanden, ja, oder viele, ich meine, die historischen Plätze und so weiter. Aber ich glaube schon, dass das, ich sage einmal, ein Projekt war, das dem Burgenland, speziell dem Südburgenland, sicher gut getan hat. Ganz, ganz bestimmt.
Wenn du so zurückdenkst, aufwachsen im Burgenland oder Südburgenland und jetzt zurückkommen, wie sehr hat sich's verändert? Hättest du es als junge Schülerin gedacht, dass es mal so wird?
Na, eigentlich nicht, weil ich habe schon irgendwie auch in der Jugend das Gefühl gehabt, dass ich durchaus ein Landei bin, ja, und einmal die Stadt ausprobieren möchte. Aber für mich war das nie so, oh mein Gott, ich will weg von da und will nie wieder zurück, ja. Das habe ich nie gehabt. Ich war eher so, okay, schauen wir mal, was das Leben bringt. Und war eh erstaunlich lang, habe ich in der Stadt gewohnt. Und wir wollten sogar in Südburgenland. Also es wäre eine Option gewesen, dass wir zurückgehen. Wir hätten von meiner Uroma das Haus haben können. Ein alter Arkadenhof, wunder, wunderschön. Eine ewige Baustelle. Also ja, es war uns dann tatsächlich zu viel zu tun für das, dass es zu weit von unserer Arbeit weg ist. Und haben uns dann dagegen entschieden. Aber genau, für mich war Südburgenland nie so, ich habe es nie komplett hinter mir lassen. Also das war auch während der Studienzeit. Ich habe am Wochenende, war ich eigentlich immer in Binkelfeld. Dort habe ich meine Wochenenden verbracht. Deshalb bin ich halt in Graz auch wenig fortgegangen, muss man auch dazu sagen. Das war das andere.
Dann hast du dich aufgemacht in Lockdowns und zwischen Lockdowns und wir wissen alle, wie schwierig, und hast gesagt, ich erkunde jetzt mal das Südburgenland und schreibe ein Buch drüber. Was waren so Dinge, die dich total überrascht haben?
Also wirklich überrascht hat mich die ganzen historischen Facts. Ja, wie? Das ist nämlich, es war voll interessant. Ich habe eigentlich ein gutes Gedächtnis, aber ich habe das wirklich das Gefühl, dass wir das in der Schule nie gelernt haben oder nie so gehört haben, was sich hier in unserer Region eigentlich alles getan hat in früheren Tagen. Ne? Also diese ganze Fehde zwischen Österreich, also den Habsburgern und den Ungarn zum Beispiel. Ja. Ich meine, da gibt es viele Kriegsschauplätze sozusagen, ja. Wie es dann im Zweiten Weltkrieg war, wo da quasi, keine Ahnung, ich sage jetzt einmal, die Fliegerabsturzstellen und das so sagen, das hört man alles nicht, ja. Die Osmanen, die quasi auch im Burgenland durchaus gescheitert sind, ja, an ihrer Mission. Also all das waren schon sehr, sehr, oder auch Südostwall, ne? Ganz ein furchtbares Thema eben zur Nazizeit, also gegen Ende des Zweiten Weltkrieges. Also zumindest wie ich in die Schule gegangen bin, ist das Thema Rechnitz noch totgeschwiegen worden. Ja? Ich habe tatsächlich erwachsen werden müssen, um mal da was darüber zu erfahren. Und das war für mich so das größte Aha-Erlebnis, wie geschichtsträchtig diese Region eigentlich ist. Ja, mit Batthyány, also diesem ungarischen Adelsgeschlecht, was die eben, na, und die Güssinger Grafen und also ganz weit zurück bis in die neuere Geschichte, was da alles los war, erstaunlich und ich habe nichts davon gewusst.
Es ist ja in den letzten Jahren, also wenn man in einer bestimmten Bubble unterwegs ist, das Südburgenland ist schon immer mehr, da fahren die Leute immer mehr hin. Unter anderem, wir haben sie schon bei uns im Podcast gehabt, Martina Parker, die hat ja die Südburgenland-Krimis angefangen zu schreiben. Und ich glaube, das ist jetzt, keine Ahnung, Band 5 oder 6 oder sowas kommt da jetzt raus. Und das hat schon einiges an Wien-Touristen, würde ich jetzt mal sagen, ins Südburgenland gebracht. Bist du auf die getroffen? Oder?
Ich habe sie tatsächlich mal getroffen beim Kramuri. Also das ist ein super cooles, quasi so ein Verkaufsfestival im Schloss Kofidisch, ist immer im September. Und da habe ich sie tatsächlich einmal getroffen. Also ich habe ein gemeinsames Foto mit ihr und kenne natürlich auch ihre Bücher, habe die auch gelesen. Genau. Ich glaube auch, dass sie, also dass sie der Region einen Bärendienst erwiesen hat mit diesen Krimis, definitiv. Manchmal muss man halt quasi das Pferd von dieser Seite aufziehen, ne, über die Fiktion und dann in der Realität irgendwo aufzuschlagen. Also ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das ein ganz großes Zugpferd war. Und der zweite, glaube ich, war der Thomas Stipsitz. Das mit seinen Büchern, ja, glaube ich, hat, also na, auch die gleiche Region und so weiter. Jetzt kommt ja auch Film raus, da spielt meine halbe Familie mit. Ja. Als Statisten. Ja. weil mein Papa ist ja Stinaz, ne? Also übrigens in Thomas Stipsitz, seine Oma ist die Taufpatin von meinem Papa.
Du tust gerade alles, um Klischees zu bedienen, dass sich alle Burgenländer kennen.
Ja, so klein ist es. Es ist wirklich so. Ich glaube auch, also dass das eben so in Film und Literatur, das ist einfach, es ist ein Priming-Effekt, ja. Also in der Psychologie sagen wir Priming-Effekt, wenn was quasi aktiviert wird, ja, da wird ein Netzwerk aktiviert und dann plötzlich hat man ganz viele zusätzliche Ideen oder Assoziationen dazu. Unbewusst. Und ich glaube, dadurch, dass einfach das Wort, ja, Südburgenland-Krimi, also Südburgenland oder Stinaz oder so, einfach dadurch, dass das ins Bewusstsein der Menschen kommt, ist auf einmal so das, wo können wir heuer hinfahren, ja, und dann, es ist einfach präsenter geworden.
Ich glaube, das war ja auch ein zeitlanger Effekt mit der Südsteiermark, weil alle über die Südsteiermark gesprochen haben und über Weintrinken auf Hügeln und so, dass das irgendwie so, was lachst du so, das ist total die Geschichte.
Das einfach die Vorstellung, Wein trinken auf Hügeln. Perfekt.
Das ist ja das Bild, was man da erzeugt bekommt und dass richtig. Man das dann sieht. Ich finde es total, total schön, nämlich wenn man deinen Blog auch liest, dass du ja Reisen auch mit der Psychologie verbindest. Und dass ja Reisen was mit einem macht. Und Reisen ist ja nicht nur Urlaub und Erholung, weil sonst würden wir alle in 5-Sterne-Clubs in wo auch immer herumliegen. Und was glaubst du, was so eine Reise im Südburgenland mit einem macht, im Gegensatz zu wir fahren nach Italien?
Ich sage immer, wenn ich kurz beschreiben muss, was das Südburgenland ist in Österreich, ich sage immer, das ist die Hängematte Österreichs. Ja? Ich glaube, da kommen wir tatsächlich ein bisschen, da werden wir geerdet, da kommen wir runter, da können wir uns ein bisschen fallen lassen. Ja? Auch weil die Menschen rund um sehr, also die fangen die wirklich auf, ne? Die nehmen die an der Hand, die sagen, ah, komm her zu uns. Ne? Und also man kann das ja ein bisschen so zurückklären, ne? und genießen, muss überhaupt keinen Stress haben. Von dem her glaube ich, dass das einerseits, wie gesagt, sehr, also der Seele einfach insofern gut tut, dass man da wirklich abschalten kann und zur Ruhe kommen kann. Und andererseits auch aber ein bisschen, wie soll ich sagen, doch ein bisschen Abenteuerlust braucht, wenn man halt auch was sehen und erleben will. Ja? Und ein bisschen so, es aktiviert einen dann halt und macht neugierig. Ne? Weil wenn ich wohin fahre, wo ich 100 Reiseführer habe oder wo ich schon 15 Mal was drüber gelesen habe, dann weiß ich eh, was dort gibt. Ja? Dann brauche ich mich nur, weiß ich nicht, setze ich mich in Hop-on-Hop-off-Bus oder in diese kleinen Züge und fahre dort ein bisschen herum und so. Ja? Das geht im Südburgenland nicht. Also da muss ich mich schon, na, da braucht schon ein bisschen was, ein bisschen eine Eigeninitiative. Ich glaube, es kitzelt doch ein bisschen den Abenteurer raus. Ganz dezent, ganz versteckt, ganz so auf ein, so wie wenn die Oma sagt, na, tu halt einmal, na, probierst halt einmal. So, ja.
Weil jetzt mal die zweite mit Milch und Zucker Frage, weil da hast du ja schon ein bisschen Einblick gegeben. Und zwar, was kann man von dir lernen?
Von mir?
Also ich glaube, wenn ich dir zuhöre, kann man von dir Begeisterung lernen für etwas und man kann Reiselust von dir lernen.
Ja, das ist schön. Dann mache ich was richtig. Ja, Begeisterung auf alle Fälle. Also ich bin sehr leicht zu begeistern. Das stimmt. Also ich finde natürlich bald mal Dinge super. Liegt aber vielleicht einfach ein bisschen an meinem... Ich habe so eine positive Grundstimmung, ja, so ein positives Gemüt. Man kann es mir schwer verleiden, aber dann halt richtig. Aber dann hat man es wirklich verkackt, wenn man es mir verleidet. Also ja, vielleicht kann man das von mir lernen auch, dass man, also ich bin ja überzeugt, egal wo wir sind, je nachdem, wie wir an Dinge herangehen, ist dann unser Output. Also auch beim Reisen, wenn ich mich darauf einlasse, dass ich dort was Tolles erleben werde und wenn ich mich traue, ein bisschen um die Ecke zu blicken, ja, dann werde ich überall was total Spannendes finden. Ich glaube, das kann noch so, wo Leute sagen, das ist Urfahrt, dort ist nichts, dort ist hundertprozentig was. Hundertprozentig. Ja? Und diese Zuversicht einfach zu haben, ich kann ruhig dort, ja, ich fahre einfach dorthin, was mir taugt, ja, und nicht, wo mich irgendwelche Kataloge oder mittlerweile gibt es ja kaum mehr diese klassischen Reisekataloge, aber wo mich Instagram hin haben will. Ich sag's ganz offenbar, interessiert mich nicht. Das ist für mich total uninteressant. Bin ich eine der wenigen Reisebloggerinnen, die das sagt, ja. Zum Beispiel.
Wir hätten das schon ein paar Mal gehört.
Ah, doch. Ja, okay, ja, also das sind so, deswegen bin ich auch hauptsächlich in Europa unterwegs, ja, weil es da schon so viel gibt. Also ich werde ja nicht fertig, ich werde ja überhaupt nicht fertig, also allein da bei mir, ne, ich fahre eine halbe Stunde Slowenien und wenn ich dann links abbiege, bin ich in Prekmurja, ja, das ist eine Region, da gibt es kaum Tourismus, außer zwei, drei Thermen, ja, ratzt mich total, dass ich das einmal mache.
Hast du denn lieber alleine dorthin in so neue Gebiete oder wo sind so Orte, wo du lieber alleine hinfährst und wo sind Orte, wo du sagst, na, das ist was für gemeinsam?
Gemeinsam auf alle Fälle Bergsachen, ja, das mag ich nicht allein machen, weil ich unfassbaren Respekt vor dem Berg habe. Ich kraxel fast überall auf, aber ich habe massiven Respekt vor dem Berg, also ich würde nie alleine an den Klettersteig gehen zum Beispiel. Solche Dinge mache ich nur gemeinsam mit irgendwem. Allein, Städtereisen mache ich tatsächlich gerne allein. Ja, einfach dieses bisschen mitreißen lassen mit der Masse, einkehren, wenn ich Lust drauf habe, ja, nicht, weiß ich nicht, ja, wenn ich einen Kaffee mag und so. Also Städtereisen mache ich wirklich sehr gerne allein.
Was ist für dich anders am Alleinereisen als mit Familie oder Partner oder Freundinnen oder wie auch immer, also welche Konstellation auch immer?
Das Alleinreisen habe ich erst lernen müssen und bin nach wie vor keine, die begeistert aufspringt und sagt, yeah, Alleinreisen ist das Geilste überhaupt. Also das wird man von mir so nicht hören, weil es mir tatsächlich sehr schwer gefallen ist. Man ist halt, ja, man ist auf sich allein gestellt, man muss Entscheidungen allein treffen. Das wäre für mich noch nicht das Problem, das kann ich. Ich habe halt kein Gegenüber zum Reflektieren, zum Besprechen, zum Nacharbeiten, vielleicht auch, wenn es irgendwie eine Situation gibt, die halt, ne, auf Reisen ergeben sich immer Situationen, die tricky sein, wo man in der Patsche sitzt, wo man vielleicht, keine Ahnung, ein schlechtes Hotel erwischt hat, ja. Und dann finde ich, ist es leichter, zu zweit zu sagen, weißt du was, wir suchen uns jetzt was Neues, ja, und packen zusammen und gehen. Und dann trinkt man am Abend ein Glas Wein und lacht drüber, zum Beispiel. Allein ist, finde ich, ist das nochmal eine andere Herausforderung. Also wirklich so problematische Situationen zu meistern und dann keinen zum Anlehnen zu kommen. Das ist für mich eine große Herausforderung an einem Alleinreisen. Und ich glaube, das ist auch ein riesen Unterschied dann einfach. Ja.
Das gab es auch einen Test ans eigene Selbstbewusstsein, dass man sagt, okay, ich bin alleine, das Hotel ist scheiße, ich traue mir zu, für mich selbst jetzt zuzusagen, das war jetzt nicht gut, ich mache was anderes. Weil wenn du im anderen zum Reflektieren hast, hast du durchaus immer so ein bisschen ein Punching Ball, dann musst du es nicht selbst für dich reflektieren.
Ja, genau, richtig. Also da gibt es ja so Beispiele, ne, mit erlernter Hilflosigkeit. Ne? Also wenn man gelernt hat, quasi, es hilft einem eh keiner und man kann sich selber nicht helfen, dann bleibt man sitzen und haltet aus. Ne? Dann ist man genau in der Situation. Und das habe ich auch schon gehabt. Ne? Bleibt man sitzen und haltet aus und quält sich da quasi noch ein, zwei Nächte durch, ja, und denkt sich, sei nicht so ein Feigling und das schaffst du schon oder so, ja, sondern. Oder, ja, nehme ich wirklich meine Fürst in die Hand, stehe für mich ein und verbessere meinen Reisealltag. Das stimmt. Das ist, also wenn ein Gegenüber sagt, hey, du, eigentlich sollte man, kommt man drauf, ja, er hat absolut recht. Ne? Und wenn das aber der Prozess in einem selber, man scheitert dann halt vielleicht an seinen eigenen Mustern. Das ist das Problem. Also die eigenen Muster sind dann vielleicht im Weg. Und wenn es ein Gegenüber gibt, der hat wieder andere Muster, aber die. Es kann vielleicht sein, dass sie das gerade gut ergänzt.
Du hast gesagt, du hast alleine Reisen erst lernen müssen. Warum hast du gesagt, na, ich fahre alleine irgendwo hin? Was war das so der Initial?
Die allererste Reise, das war ja nur ganz was Kleines, Kurzes, das war für einen Vortrag. Also da bin ich eingeladen worden vom Schweizer Roten Kreuz für einen Workshop halt, weil ich bin ja auch beim Roten Kreuz tätig. Genau, und da war das erste Mal, also bin ich das erste Mal alleine geflogen. Ja, das war. Ich habe eh gewusst, wie es geht, aber das war dann noch irgendwie so, okay, na, was ist, wenn jetzt was ist? Also war natürlich nichts, alles gut gegangen. Und dann war es halt die große Italienreise, ne? Also 8 Wochen. Ich war quasi ein Jahr daheim, ich habe mir eine Auszeit genommen vom Job. Mein Mann hat aber die Auszeit nicht gehabt und das war klar, wenn ich diese Reise machen will, dann kann ich sie nur alleine machen. Das war so, ich will diese Reise machen, es geht halt nur alleine. Also ja, und dann habe ich sie tatsächlich gemacht.
Das ist dann so ein Mensch, der sich versucht, auf einer Alleinreise sich an eine Gruppe anzuschließen oder an Gruppen oder so? Oder sagst du wirklich 8 Wochen alleine und ich lerne mich kennen, entscheide für mich, komme zurück, habe was Neues gelernt? Oder wie gehst du damit um?
Also teils. Ich bin ein extrovertierter Mensch und ich brauche schon Kontakte. Ich brauche Menschen um mich herum. Ich brauche dann ab und zu mal wen, mit dem man, weiß ich nicht, abends essen gehen kann oder so. Hab dann aber schon auch gemerkt, also nur Hostels und nur Gruppen und nur, weiß ich nicht, alle 5 Tage Neuen kennenlernen, ist mir dann auch zu viel. Und hab das dann schon auch genossen, diese, ich sag's jetzt einmal, Abende mit mir selber oder Tage auch mit mir selber, wo ich gar nicht drauf aus war, mich irgendwem anzuschließen. Es hat sich aber oft so selber ergeben. Einfach, weiß ich nicht, fällt mir ein, gab's eine nette B&B-Betreiberin auf Sizilien, die mit dann kleiner, sie führt mich herum und hin und her. Ja, hätte ich so nie verlangt, habe ich so nicht initiiert, ist von ihr gekommen. Die Abwechslung war dann ganz gut. Also ich war nicht drauf aus, dass ich mich bewusst irgendwelchen Gruppen anschließe. Es war ab und zu ganz nett und ich habe dann wirklich bei den Unterkünften genau so gemacht. Ich habe, weiß ich nicht, eine Woche wirklich nur Single Rooms quasi gebucht und dann nochmal wieder ein Mehrzimmer-Hostel. Also ich habe es wirklich versucht, so zu tun, damit ich da ein bisschen Abwechslung drin habe, was mir ganz gut dann hat.
Was ist für dich schöner, wegfahren oder heimkommen?
Wegfahren. Schon wegfahren. Wobei, ich muss sagen, es hat sich ein bisschen verändert, seit wir einen Kater haben. Also jetzt ist beim Wegfahren so ein kleiner Schmerz dabei und beim Heimkommen ein bisschen mehr Freude, ja. Aber nein, ich fahre total gern weg. Also Beispiel, mein Mann hat gestern einen Urlaubstag gehabt, ganz unerwartet, weil in der Firma was bei der Anlage nicht hingehauen hat, egal. Und ich habe mir dann gedacht, warum? Und das hat er aber erst am Freitag erfahren, ja. Also, und dann haben wir gedacht, weißt du, warum? Wir hätten 3 freie Tage gehabt, wir hätten so super wohin fahren können. Ja? Also das ist. Mein Hirn kreist immer um, wann haben wir vielleicht einmal 3 Tage Zeit, wann können wir mal wieder wegfahren? Also wenn ich keine Reise zum Planen habe oder auf die ich mich freuen kann, dann fühle ich mich ein bisschen leer, ja.
Ist dieser Drang wegzufahren, ist das eher, weil du was Neues sehen willst oder weil du aus dem Alltag raus willst?
Nein, weil ich was entdecken will, weil ich was sehen will, weil ich anders essen will, weil ich, keine Ahnung, weil ich vielleicht auch wieder wohin will, wo es schön ist, wo ich weiß, dass es schön ist. Genau, oder einfach Situationen suche, die ich da nicht haben kann, wie zum Beispiel am Meer sitzen. Genau, oder eben einen italienischen Espresso trinken. Gut, okay, gut, das kann ich in Graz tatsächlich auch, aber so einen richtigen italienischen, also in Italien, ne? Das kann ich halt nur dort haben.
Ich finde, wir sollten schon jetzt eine Förderung kriegen vom Tourismus Italien, für wie viel wir in all unseren Folgen schon im italienischen Café gesprochen haben.
Also sponsored by Autogrill.
Ja, finde ich auch. Ich werde die Verantwortliche da eh mit anschreiben.
Ich habe heute mit einer Freundin gesprochen, die gerade aus Südafrika zurückgekommen ist. Und wir haben so ein bisschen geplaudert über Dinge, die am Heimkommen nerven. Und wir haben uns geeinigt, es gibt 2 Punkte, nämlich Koffer auspacken und Wäsche waschen.
Ja, absolut. Und ich sage es euch ganz ehrlich, mein entspanntestes Heimkommen ever war, wir haben noch nicht lange im Haus da gewohnt. Es hat offenbar bei der Übergabe vom Stromtarif was nicht hingehauen. Wir haben im Urlaub Murz und Stress gehabt, weil sie uns den Strom abgedreht haben. Ja. es war so ein Riesenstress dann. Ne? Wir sind heimgekommen und es war Wochenende. Da trat dann natürlich keiner den Strom auf. Wir sind heimgekommen und ja, wir hatten keinen Strom und ich habe einfach die Wäsche sein lassen. Wir haben auch nicht dann gekocht, weil wir sind dann essen gegangen. Ja, es war tatsächlich voll super. Also ich empfehle wirklich jedem heimzukommen, den Strom abzutragen und einmal 3 Tage nur so. Ja. Ja, ich habe dann auch natürlich nicht den Drang gehabt, mir an den Laptop zu setzen und gleich Fotos um mich zu spülen, weil ich mir gedacht habe, Laptop-Akku ein bisschen schonen und so, ja. Also das war tatsächlich sehr entspannt, ja. Aber klar, Koffer auspacken und Wäsche waschen ist so nervig.
Es ist so ankommen, es ist so zu Hause sein, es ist so, deswegen, super Lifehack, in Hotels, wo es Waschmaschinen und Trockner gibt, die Wäsche dort waschen, dann kommt man mit frischer Wäsche zurück.
Ja, oder generell einfach auch mit weniger Gepäck reisen und zwischendurch lieber mal waschen, dann hat man nämlich auch nicht so viel, wenn man heimkommt. Also,
damit wir ein paar Klischees bedienen, wenn 3 Frauen sprechen über das Reisen. Wir reden mal über das Wäschewaschen.
Ja, stimmt.
Wenn wir schon bei Klischees sind, glaubst du, dass Alleinereisen für Frauen anders ist als für Männer?
Ja, ich glaube es schon. Ich kann es ganz schwer in Worte fassen, warum es so ist. Nein, ich mein, teilweise weiß ich schon. Aber es ist zum Beispiel, es gibt auf Facebook mehrere Gruppen. Für, genau für sowas, ne? Alleinreisen als Frau. Ich weiß nicht, ob es Gruppen gibt, die heißt Alleinreisen für Männer. Und ob die sich dann mit den gleichen Themen beschäftigen. Weil die Themen in solchen Gruppen sind nämlich, also da geht es ums Thema sich trauen, ja, ausbrechen aus Rollenmustern, so quasi, ich habe ja einen Mann, kann ich denn alleine fahren? So, was werden die anderen sagen? Was wird meine Nachbarin sagen? Und natürlich auch das Thema Angst. Also, wo ist es sicher? Kann ich mich dort nachts auf der Straße bewegen? Und diese Dinge. Ich weiß nicht, ob sie Männer da so drüber Gedanken machen müssen.
Das ist ja eigentlich, und das ist ja genau das Problem, das ist ja nicht nur auf Reisen bezogen in Wahrheit. Ich glaube, das ist ja das, was Männer oft nicht verstehen, wie viel sich Frauen damit beschäftigen, mit einem Sicherheitsgedanken, was denken andere, erfülle ich die Rolle, die ich erfüllen sollte, ob das jetzt gut ist oder nicht.
Richtig.
Aber das ist ja auch, und das ist das Problem, selbst im Urlaub ist es ein Thema.
Ja, genau. Und das ist mit diesen, ne, diesen Gedankenmustern, wir haben die so intus, ja, genau, wir planen auch unsere Reisen oder wir legen auch unsere Reisen mit diesen Schablonen quasi an, ne? Also die wir halt auch im Alltag natürlich irgendwo haben, beziehungsweise haben müssen.
Ich habe in der Vorstellung gesagt, schon erwähnt, du bist Jungmama. Wie denkst du jetzt über das Alleineverreisen? Weil das ist ja dann doch noch einmal was anderes.
Definitiv. Also danke fürs Jung. Ja, ich bin frische Mama, jung bin ich nicht. Ja, ich habe mich tatsächlich schon gefragt. Meine beste Freundin und ich haben beschlossen, wir werden nachher, sobald es geht, wieder einmal quasi zu zweit wegfahren. Ja, wir haben das immer gemacht, auch wie sie Mama geworden ist. Wie ihre Tochter, glaube ich, 14 oder 15 Monate war, waren wir ein paar Tage in Hamburg, also nur wir zwei. Sie war auch massiv quasi, ich habe gemerkt, was sie für einen Stress hat. Ja. Und ich habe das zwar kognitiv verstanden, habe es aber emotional überhaupt nicht nachvollziehen können, das kann ich jetzt. Ja. Also dieses, wenn die Gedanken dann wirklich auch auf Reisen ums Kind, sich ums Kind drehen, ne. Gar nicht so geht's ihr gut, weil natürlich, ich meine, bei Papa geht's ihr klarerweise gut, ja, das ist nicht die Frage, aber so, ich vermisse dieses Vermissen, ja, und das, was tut sie gerade und was lernt sie vielleicht in der Zwischenzeit, wenn ich nicht da bin? Das ist ja gerade bei sehr kleinen Kindern immer Thema, ja, die können ja in 5 Tagen irgendwas komplett Neues lernen. Ich glaube schon, dass ich nicht mehr mit der Leichtigkeit wegfahre, ja, also, sondern dass halt da immer daheim ein ganz, ganz starker emotionaler Anker ist, ja, der dann sicher das Heimkommen auch nochmal viel schöner macht.
Hat sie schon wegfahren alleine, zu zweit, deine Freundin und du?
Nein, soweit sind wir überhaupt noch nicht. Also meine Tochter ist gestern das erste Mal mit dem Papa abends schlafen gegangen. Tagsüber funktioniert das super, schon länger, aber abends war bis jetzt nur Mama-Zeit. Also nicht, also eine Nacht ohne mich ist noch nicht wirklich auszudenken. Wir stillen auch noch, vor allem in der Nacht. Also nein, das ist noch kein Thema.
Ich stelle mal die dritte große mit mich und sogar Frage. Und zwar ist das, was bringt dich zum Lachen?
Ganz viel. Ganz, ganz viel. Also da ist vielleicht wieder diese Begeisterungsfähigkeit. Ich kann über so viel lachen und vor allem auch über so, weiß ich nicht, Slapstick, ja. Manchmal gar keine tiefgründigen Dinge, aber auch, ja, vom Wortwitz über Situationskomiken und ich kann es gar nicht sagen. Also mir bringt es so viel zum Lachen.
Gesane kommt ja gerade aus einem Urlaub zurück und wir haben sehr viel geschrieben, wie sie weggeflogen ist, weil das nämlich eine der klassischen Situationen, die passieren, nämlich, dass der Flug verschoben wird. Stunden um Stunden um Stunden. Nee. Sind das Situationen, Entschuldigung,
Salz und Wunden und so. Ja.
Salz und die Killer und so, wenn wir schon dabei sind. Ja,
genau. Passend.
Weil es war in Mexiko.
Oh, ja. Ja, wie hast du die Zeit überbrückt?
Warten. Es war nicht viel möglich.
Aber sind das so Momente, wo du auch noch lachen kannst? Wenn so auf Reisen so Dinge nicht funktionieren oder der Koffer kommt nicht an oder all diese Dinge, die so passieren irgendwann mal?
Ich habe gerade überlegt, ich glaube, ja, also ich bin wirklich, ich bin mit viel schwarzem Humor gesegnet. Deswegen kann ich auch die Dinge machen, die ich mache. Ja, also selbst in solchen Situationen war sie dann noch irgendein Blödsinn zum Sohn, wo man dann irgendwie noch schmunzelt oder so, beziehungsweise was dann sehr schnell geht, ist, wenn es zumindest so scheint, als gäbe es einen Weg nach draußen, also dann rennt's, ja. Also ich brauche dann nicht sehr lange, ich häng dem dann nicht sehr lang nach und Humor ist dann durchaus eine Verarbeitungsstrategie, ja. Definitiv. Wir haben einmal, das ist schon sehr, sehr lang her, einmal fast nicht heimfliegen können aus Irland. Und wie wir dann im Flieger gesessen sein, also meine Eltern, also wir waren alle gemeinsam, und ich, also wir haben aber Witze gerissen ohne Ende, ja. Das ist es dann. Also das ist, sobald was irgendwie Licht am Ende des Tunnels ist, lachen wir auch schon drüber, ja.
Ich will noch mal kurz auf dein Buch zurückkommen. Bei deiner Recherche für Ausflugsziele und Tipps und Tricks rund um Südburgenland. Auf welche lustigen Eigenheiten bist du gestoßen im Südburgenland?
Ganz lustig, das habe ich so noch nie wo erlebt. Ich meine, gut, ich sage, ich spaziere nicht sonst täglich irgendwo rein und sage, ich schreibe ein Buch. Aber schon, ich erwähne schon ab und zu zumindest, dass ich einen Blog habe. Aber was mir noch nie passiert ist, und im Südburgenland schon, ganz lustig, wenn ich halt gesagt habe, na, ich schreibe halt ein Buch über Südburgenland, ich würde euch gerne da mit rein oder ich würde euch gerne erwähnen und bla bla bla. Ja, was kostet das? Kostet das was? Ja, also ich habe dann immer gesagt, nein, ich bin nicht Herold oder so, ja. Also das war, da hat man einfach gemerkt, dass die Betriebe oder Locations ganz, ganz wenig Berührungspunkte noch gehabt haben, eben mit redaktionellen Reise, also wirklich, weil ich habe immer gesagt, nein, das ist redaktionell, was heißt denn das? Na, weil ich gesagt habe, naja, das ist so wie halt in der Zeitung im Reiseteil dann halt auf der Bericht drüber ist. Na? Also das kostet nichts, sondern bericht man halt drüber. Also da, das war sehr, sehr spannend, dass das einfach auch für die andere Seite ein ganzer, ja, ein neues Feld irgendwie ist. Also es gibt zwar einige wenige, wo ich weiß, da hat es auch schon Blogger-Kooperationen oder so gegeben, aber das sind wirklich eine Handvoll. Ja. Also die großen, sage ich jetzt einmal, wie zum Beispiel die Therme in Bad Atzmannsdorf, ja, aber sonst, also der Bauernladen in was war das, weiß ich nicht, Königsdorf unten oder so, den noch nie, ja, dass die mit Bloggern oder Journalisten oder irgendwie so wirklich was zu tun gehabt hätten.
Gehst du eigentlich damit um, dass du jetzt ein Buch geschrieben hast und dass natürlich sich viele Unternehmer wahrscheinlich freuen, dass da jetzt Leute kommen, aber dass viele auch sagen, ah, das war jetzt unser Geheimtipp und eigentlich jetzt kommen die ganzen Wiener und sind mühsam und zach und reden alle so komisch. Wie gehst du damit um, so Orte, die so ein bisschen ein Geheimnis sind, öffentlich zu machen?
Ja, ich habe mir im Vorfeld sehr viel Gedanken darüber gemacht. Quasi, soll ich nicht, was soll ich? Habe dann beschlossen, okay, es ist wie immer, ne, du kannst das nicht allen recht machen. Die einen freuen sich drüber, die anderen sagen, na, bitte nicht. Ich habe es einfach gemacht. Ja, manche habe ich auch gefragt. Also es war tatsächlich ein Ort dabei, sage ich jetzt eben nicht welcher, aber den hätte ich total gern drin gehabt, weil er mir super gut gefällt. Habe dort auch zufällig dann sogar den Besitzer getroffen. Oder ja, Besitzer, ja, sagen wir es einmal so. Habe ihm gesagt, was ich tue, und der hat dann gesagt, ja, aber das bitte nicht reinige. Ja, das ist wirklich was Privates. Und muss ich dann, sowas respektiere ich natürlich. Also da setze ich mich, wenn ich es weiß, setze ich mich nicht drüber hinweg, klarerweise. Manchmal habe ich es abgeklärt, habe ich gefragt, ist das okay? Die meisten haben gesagt, ma, voll gern, voll super, bitte, ja. Oder eben, was kostet das? ich habe wirklich geschaut, dass ich alle möglichen Rechte irgendwie erkläre, also dass ich halt dazu schreibe, bitte tut nicht einfach einspazieren, bitte Voranmeldung, wenn ich gewusst habe, die bitten wirklich um Voranmeldung, dann habe ich das auch erwähnt. Und ich habe bis jetzt zumindest nur positive Rückmeldungen gekriegt. Schauen wir mal, ne? Also reden wir in einem Jahr vielleicht nochmal. Ob dem kleinen Bäcker in Büdein der Trubel zu viel ist oder nicht oder so, ja.
Ich war mal in Schottland auf einer Tour und da sind wir zu einem bestimmten Schloss gefahren und da hat der Tourguide gesagt, so da ist das Schloss und daneben ist ein Haus. Das Haus daneben ist ein privates Wohnhaus. Bitte nicht Anleitung fragen, ob man aufs Klo gehen darf. Und ich war so, Entschuldigung, wie bitte? Und er so, ja, das machen Leute. Und da denke ich mal, also Touristen sind auch schwierig.
Voll. Genau. Und deswegen habe ich versucht, sowas auch ein bisschen abzufangen mit, ne, bitte dort anrufen, bitte dort bla 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 und hin und her. Weil, oder beim Schloss Kofidisch zum Beispiel, das ist ja auch im Privatbesitz, die öffnen ihre Türen und Tore aber zu diversen Gartentagen, ne, und Veranstaltungen oder haben einmal einen Heurigen und so weiter. Und da habe ich auch dazu geschrieben, sonst bitte nicht betreten. Also das ist halt privat, aber zu diesen und diesen Festivitäten kann man, damit dort nicht die Leute jetzt einfach einspazieren, ja, in diesen Hof. Das sind halt so Dinge, Natürlich muss ich auf die Vernunft pochen der Menschen, die dorthin fahren und hoffe, dass sie alle irgendwie halbwegs benehmen. Ich weiß, dass es durchaus schwierig sein kann, ja. Aber ja, wenn ich, das ist halt das, ne? Wenn ich mir über das ständig Gedanken mache, darf ich halt über gar nichts schreiben, ne? Also.
Ich stelle mal die vierte mit Milch und Zucker Frage, und zwar reisen wir gemeinsam in die Zukunft. Es sind 5 Jahre vergangen, wir haben das Jahr 2029. Was ist im besten Fall in den letzten 5 Jahren passiert und hast du ein Buch über Südschweden geschrieben?
Was ist passiert? Boah, was passiert ist? Also das sind Fragen, die habe ich in Bewerbungsgesprächen einmal gehasst. Ne? Wo sehen Sie sich in 5 Jahren oder so? Oder in Mitarbeitergesprächen, weil ich es nicht weiß.
Wir schauen ja zurück. Es ist ja schon passiert und im besten Fall schauen wir zurück, was passiert ist.
Keine Ahnung, ja, ich weiß es nicht. Es kann morgen die nächste Überschwemmung kommen und unser Haus steht wieder unter Wasser. Keine Ahnung, ja, wie wir es im Sommer gehabt haben. Nein, ich weiß es wirklich nicht. Wenn ich mir was wünschen darf, dann wünsche ich mir, dass das Buch dann mittlerweile, dass ich es schaffe, jedes Jahr zu überarbeiten und zu aktualisieren, ja. Das weiß ich, dass das eine Murzer Aufgabe ist, aber wenn es gut angenommen wird, wenn es Interesse gibt, dann mache ich das gerne. Ja. Ich glaube nicht, dass ich ein Buch über Südschweden geschrieben werden habe, weil ich glaube, dort komme ich nicht so, selbst wenn ich hinfahre, komme ich dort nicht so oft hin. Aber vielleicht habe ich ein Buch über eine andere österreichische Region geschrieben, die man vielleicht super mit Kindern bereisen kann oder so. Oder Ausflugsziele um Graz mit Kindern oder so irgendwas. So, was die typischen Facebook-Fragen sind in den Gruppen. Ne? Es regnet, was kann ich mit meinen Kindern 2 und 6 Jahre heute machen? Dann vielleicht.
Nicht nur in Graz.
Ja, genau, richtig. Die gibt's überall. Ja, vielleicht kann ich dann drauf. Also eher wieder was Lokales. Vielleicht habe ich ein weiteres Buch über irgendeine Region oder eben Slowenien, so irgendwas in der Nähe eher.
Hast du schon ein erstes Reiseziel, wo du hin willst, wenn dein Kind alt genug ist?
Nein, über das habe ich mir tatsächlich noch keine Gedanken gemacht. Aber das kann ich schon mal machen. Vielleicht, eben meine beste Freundin und ich, wir wollten ja, da war ich gerade, ich glaube in der 22. Woche schwanger, wollten wir ja nach Brüssel und dann habe ich Corona gekriegt und dann ist diese Reise ins Wasser gefallen und dass wir sie gleich nachholen, das ist dann nicht mehr gegangen, weil ich gesagt habe, bis wir das schaffen, bin ich dann hochschwanger und dann mag ich mich durch keinen Stopp mehr gewöhnen. Das haben wir noch offen, wir haben noch eine Rechnung mit Brüssel offen, ja, ich glaube, das wird es werden.
Also du hast jetzt gesagt, also die Reise nach Brüssel wirst du nachholen.
Mhm.
Wie wirst du deiner Tochter, die nicht im Südburgenland aufwächst, wie wirst du der die südburgenländische Heimat nahebringen?
Indem sie hoffentlich ganz oft bei der Oma schläft. Ja. Also, ich meine, meine Mama muss ich da nicht 5-mal bitten, ja. Also die würde sie jetzt sofort annehmen, wenn sie bleiben würde, ja. Und ich meine das auch gar nicht im Sinne von, ich gebe mein Kind ab, damit ich dann schön Party machen gehen kann oder so, sondern ich selber habe es als Kind unfassbar genossen, meine Ferien bei diversen Verwandten zu verbringen. Also meine Sommerferien haben so ausgeschaut, ich war 1 Woche bei der einen Cousine, 1 Woche bei der anderen Cousine, 2 Wochen bei der Oma, 2 Wochen bei der anderen Oma. Das war super. Da hat man einfach gemerkt, ich bin schon gern unterwegs, ne, und gern woanders. hat gar nicht weit weg sein müssen, aber einfach, ja, Urlaub. Ich hab das wirklich immer Urlaub genannt, ja. Ich mache heute Urlaub bei der Tante so und so. Ich hoffe, dass meine Tochter das auch irgendwie so dann empfindet, ja, dass das Urlaub bei der Oma ist. Da darf man ein bisschen mehr, da wird man verwöhnt, da macht man coole Ausflüge, ja. Dann sind da vielleicht noch irgendwelche Cousins, Cousinen, die man dann wieder sieht und mit denen man coole Sachen macht. Da riecht alles ein bisschen anders, da schmeckt alles ein bisschen anders. Also diese Lust dran, dass man einfach ein bisschen von daheim wegkommt, ja. Und ich weiß, dass es mit meiner Mama und auch mit meinem Papa super lustig ist, ja. Ich glaube, die sind als Großeltern sogar noch ein Stückchen cooler, als sie als Eltern waren und sie waren großartige Eltern. Das wünsche ich mir für sie, dass sie es so dann auch ein bisschen entdeckt.
Die Urlaube, die ich dann im Sommer gemacht habe, die waren immer in Graz mit meiner Cousine.
Ah ja.
Wochen in Graz.
Ja, oh, schöne Erinnerungen dran.
Ja, Komplett. Ja. Wir haben jetzt alle drei ein Tattoo, um uns daran zu erinnern.
Ja, wunderbar, eben. Also das ist ja Zeit, das ist so unfassbar schön und wichtig. Ja, genau. Wie gesagt, da braucht es gar nicht weiß Gott wo sein. Einfach dieses, ne, bei anderen Familienmitgliedern, mit denen es schön ist. Ne?
Ich möchte jetzt nicht da irgendwie die voll super pragmatische Sicht der Dinge hier einwerfen, aber ich tue es trotzdem. Weil ich glaube, das Kind sieht man ja nicht so, aber als Erwachsener schon, dass das Kind praktisch schauen, dass es im Sommer versorgt ist, ja nicht nur eine nette Urlaubsgeschichte ist, sondern auch mit Betreuung zu tun hat einfach.
Ja, natürlich.
Also mit Kindergartenzeiten und Sperrzeiten und Sommer und you name it. Ja?
Absolut. Und in dem Fall muss ich sagen, habe ich das Glück. Meine Mama ist Elementarpädagogin. Die haben sehr viel Schließzeiten in ihrem, weil die ist in einem speziellen Kindergarten. Das heißt, die hat auch tatsächlich viel Zeit im Sommer. Das trifft sie halt dann tatsächlich gut.
Ja.
Nein, absolut. Das wird Thema sein, weil mein Mann und ich, wir sind berufstätig. Ich glaube, ich bin auch tatsächlich nur eine gute Mama, wenn ich arbeiten kann. Ja, das muss ich auch dazu sagen. Also ich definiere mich auch als Working Mom. Ich brauche das. Von dem her, ja, wird das auch Sinn und Zweck haben, bei den Omas einmal zu bleiben, weil halt Mama und Papa arbeiten müssen. Aber umso besser, wenn sie es dann dafür schön hat. Ja.
Ja, voll. Arbeiten müssen und wollen, würde ich mal sagen. Also ich meine, es ist ja auch ein Punkt. Ja.
Ja. Genau, also ich will ja auch arbeiten. Also das ist ja, das ist ja auch so eine Sache, genau.
Dann würde ich sagen, für heute sind wir am Ende angelangt. Vielen, vielen Dank schon mal vorweg. Gibt es denn noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne sagen möchtest? Wo sie dich finden können, wo sie dein Buch finden können, etc. pp.
Ja, also genau, zuerst einmal zum Praktischen, also mein Buch findet man, also das hat ja eine ISBN-Nummer, das heißt, das kann man in jeder Buchhandlung bestellen, das findet man in allen gängigen Online-Shops oder auch bei mir, also es gibt auch auf meinem Blog reisepsycho.com eine eigene Seite dazu, wo das alles auch nochmal umsteht, wo die ISBN-Nummer umsteht. Wenn man es gerne mit Widmung hätte, kann man auch mich persönlich anschreiben, also auch ich habe Exemplare, mache gern mein Kraxi eine und verschicke es dann auch. Also alles ist möglich. Okay, also ich habe jetzt auch schon gehört, dass es manche Buchhandlungen auch auf Kommission einnehmen. Also gerade im Südburgenland wird es relativ einfach zu kriegen sein in den Buchhandlungen. Aber man kann es problemlos in jeder bestellen. Ja, und dann hoffe ich natürlich, dass ganz viele durch das Buch auch neugierig drauf werden, das auch das Südburgenland zu entdecken und zu schauen, ja, wie... Was tut die Region mit mir? Wie erlebe ich das Ganze? Was sind eben die Unterschiede zu anderen Regionen in Österreich? Also würde mich wirklich freuen und dann freue ich mich auch gerne über Rückmeldung. Also wenn jemand eine tolle Zeit gehabt hat oder auch vielleicht eine nicht so tolle Zeit, ja, weil irgendwas nicht geklappt hat, was auch immer. Ich freue mich immer über Rückmeldungen. Genau, weil wie gesagt, das ist ja ein so ein Reiseausflugsführer ist ja kein Projekt, was auf einmal abgeschlossen ist. Also das muss man ja, wenn man es am Leben halten will, pflegen.
Bevor ich noch zu unseren Abschlussworten komme, halte ich jetzt noch dein Buch in die Kamera, weil wir haben uns eins besorgt und werden das verlosen auf Instagram. Also falls jemand gerne das Buch von uns haben möchte, das wir gekauft haben, dann aufpassen auf unsere Insta-Stories, da wird was passieren. Angekündigt. Mir bleibt jetzt noch Danke zu sagen für den Einblick in deine Heimat, in das Reisen, in deine Gedanken, in deinen Ansatz, in deine Familie auch. Das vielen, vielen Dank dafür. Wer sich unsere zweite Folge zum Südburgenland anhören möchte, und zwar mit Martina Parker über Krimis im Südburgenland, findet die auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf unserem Blog unter www.mitmichandzucker.at.